Guten Morgen. Schön, doch wieder einige da. Wir machen weiter mit Threads. Wir haben uns gestern mit Prozessen beschäftigt. Das war so die erste Idee, wie wir von einer konkreten Hardware-Architektur hin zu etwas kommen können, auf dem wir mehrere Programme gleichzeitig laufen lassen können. Vorab vielleicht ein Wort der Warnung. Diese beiden Begriffe tauchen gerade in populären Medien. Wenn man beim Heise Verlag irgendwas liest oder so und die Redakteure da nicht so viel Ahnung haben, irgendwie synonym auf. Eigentlich ist das eine so eine Unterstruktur von dem anderen. Also die Idee ist jetzt, wir nehmen einen Prozess und der bundelt eine Reihe von Ressourcen in eine Komponente, die halt einem Programm in Ausführung zugeordnet ist, und wir teilen das jetzt auf in verschiedene Threads, die dann die eigentliche Ausführung quasi mit geteilten Ressourcen feingliedriger übernehmen. Okay, ja, die übliche Übersichtsslide. Wir sind immer noch bei der Virtualisierung. Jetzt hier so in dem zweiten Ding. Und ja, den Rest des Tages, wenn wir mit den Threads durch sind, oder den Rest der anderthalb Stunden, machen wir dann Ziel. Gut, gibt es Fragen soweit? Irgendwas zu gestern? Also die großen Takeaways waren, wir haben einen Prozesskontrollblock, der merkt sich im Großen und Ganzen drei Dinge. Einmal Identifikation der Prozesse, dann den Status der Prozesse, also insbesondere die Pointer hinsichtlich Instruction Pointer, Stack Pointer, solche Sachen. Und als letztes die zugeordneten Ressourcen, also auf Unix-Systemen, Speicherbereich im RAM, beziehungsweise im virtuellen Speicher, und offene File-Deskriptoren. Das sind so die großen Sachen. Mache ich erst das Beispiel oder erst die Folie? Ja, okay, erst diese Folie. Das Ziel des heutigen Tages ist, dass ihr vor allem den Unterschied zwischen Prozessen und Thread erklären könnt. Dass wir so ein bisschen beleuchten, welche Probleme Threads tatsächlich lösen. Wir gucken uns so ein bisschen die POSIX-API dazu an, und am Ende haben wir noch was dazu, wie man Threads implementieren kann. Das wird im Kernel-Space vermutlich die wenigsten Leute jemals tatsächlich betreffen, aber man kann Threads im User-Space zu einem gewissen Grad hinfaken. Das gibt einem nicht die volle Funktionalität, aber es macht ähnliche Dinge, und es ist konzeptionell vielleicht interessant, auch wenn es in der Praxis mit modernen CPUs jetzt nicht mehr so die beste Idee ist. Gut, machen wir ein Beispiel. Ich habe gestern irgendwas von Webservern erzählt, und das eignet sich deswegen gut, weil man einen Webserver, auch wenn man jetzt die Details davon vielleicht noch nicht so kennt oder noch nie einen programmiert hat, man kann das relativ leicht modellieren mit so einem einfachen Diagramm. Also was macht so ein Ding? Okay, wir haben irgendwie am Anfang, wenn man so ein Programm startet, ein bisschen Code, der Initialisierung macht. Da fallen einem auf einem Unix-System drei große Funktionen ein. Das eine ist die Socket-Funktion. Das ist jetzt ein absoluter Vorgriff. Also wenn euch das nicht sagt, kann gleich mal die Man-Pages zeigen dazu. Ich habe die jetzt auch mal mitgebracht, nachdem das gestern nicht geklappt hat. Sorry, neues Betriebssystem. Socket gibt euch quasi einen Endpunkt für eine Netzwerkverbindung. Den kann man an eine Adresse binden, und darauf kann man dann eine Funktion aufrufen, die heißt listen. Macht das, was der Name sagt, und lauscht quasi auf eingehende Verbindungen. Und das ganze Ding hängt am Ende nach einem weiteren Funktionsaufruf, der heißt accept, in so einem blocked state. Also ich schreibe das mal irgendwie in Klammern darunter. Das ist jetzt im Betriebssystem irgendwie implementiert, und die Accept-Funktion wartet jetzt so lange in einem blockierten Zustand, also der Prozess läuft jetzt auch nicht mehr. Der ist vom Scheduler quasi rausgenommen worden aus dem aktiven Scheduling, bis da tatsächlich was passiert. Jetzt warten wir, und irgendwann wird eine Anfrage eingehen, auf die wir reagieren müssen. Dann gibt einem die Accept-Funktion einen File-Descriptor zurück. Aus dem kann man dann lesen, wie aus einer normalen Datei, weil unter Unix ist eigentlich alles irgendwo eine Datei. Also ich kriege einen File-Descriptor, und ich kann darauf die Read-Funktion aufrufen. Also ich kann da Bytes rauslesen und kriege das, was mir die darunterliegende TCP-Verbindung, wenn ihr das so in diesem OSI-Stack einordnen wollt, ist das auf Layer 3, Quatsch, auf Layer 4. Die gibt mir eine gesicherte Verbindung dahingehend, dass ich den Order der Bytes beibehalte. Also das, was der Sender mir geschickt hat, kommt in der richtigen Reihenfolge wieder an. Da kommt irgendwie ein Buffer an Bytes rein, die kommen hier genauso wieder raus. Sonst kriege ich eine Fehlermeldung. Also ich werde zumindest darauf hingewiesen, wenn das nicht geklappt hat. Gesichert nicht dahingehend, dass das irgendwie verschlüsselt wäre. Das ist dann nochmal eine höherlevelige Sache, um die man sich extra kümmern muss. So, jetzt macht dieser Webserver Dinge, die davon abhängen, was ihr ihm auftragt mit eurer Programmierung. Ich nenne das jetzt mal abstrakt irgendwie Do Work. Kann eine simple Funktion sein, also eine statische Website macht im Prinzip nichts anderes, als eine Datei zu nehmen, die irgendwo auf dem Dateisystem liegt und gegebenenfalls halt dem GET-Request entsprechend rauszusenden. Also wenn ihr eine ganz simple HTML-Website habt, ist das alles, was euer Server tun muss. Das kann aber auch sehr kompliziert sein. Stellt euch mal einen Webservice vor, der zum Beispiel Videobearbeitung macht. Also ihr könnt dann ein Video hochladen und der Server skaliert oder schneidet oder was auch immer, macht dann irgendwas auf diesem Video. Das kann sehr lange dauern, was diese Funktion macht. Irgendwann ist dieses Ding fertig, kann dann ein Ergebnis zurückschicken. Das ist einfach nur ein Write-Call auf den File-Descriptor, den uns Accept gegeben hat. Also ein Write-Call. Und ja, wenn man dann keine Lust mehr hat, mit diesem File-Descriptor irgendwas zu machen, weil die Übertragung halt fertig ist, dann kann man dieses Ding auch noch closen. Und dann hängt man wieder in dem Accept-Block-State, so lange, bis da was Neues rauskommt. Das Betriebssystem bietet hier auch so eine Queue an. Ich glaube, wenn man Listen aufruft, kann man dem Ding sagen, okay, so lange soll die Queue sein. Wenn dann weitere Anfragen eintreffen, die man noch nicht abgefrühstückt hat, werden die einfach verworfen. Das ist ein Zustand, den man vermeiden möchte, sonst kriegen die Leute halt irgendwelche Connection Errors. So, das ist so der triviale Fall. Das ist die triviale Implementierung eines Webservers. Wo ist da jetzt das Problem und wie können wir das gegebenenfalls mit Prozessen oder mit Threads weiter verbessern? Richtig, solange der liest oder schreibt oder hier irgendwelche anderen Dinge tut, Stichwort Videobearbeitung, wenn das hier unten sehr lange dauert, was dieses Ding macht, das kann auch eine Datenbankabfrage sein oder irgendein anderes aufwendiges Teil, was längere Zeit benötigt. Solange kann zwar das Betriebssystem hier noch so ein paar Requests buffern, aber irgendwann läuft diese Queue voll und dann kriegt ihr Probleme. Also die offensichtliche Verbesserung, die wir hier vornehmen könnten, wäre hier einen Fork einzubauen und nicht direkt zu lesen. Und an dem Fork hier verzweigt sich jetzt unser Programmablauf und wir haben eine Loop, die geht halt quasi direkt zurück in diesen Accept-Zustand und wartet auf neue eingehende Verbindungen und die andere Spalte läuft hier runter und macht dann die eigentliche Arbeit. Das ist jetzt ja schon mal sehr schön, weil jetzt trennen wir hier den Teil, der lange dauert, von dem Teil, der schnell reagieren muss auf eingehende Anfragen. Und solange wir genug Rechenleistung haben, damit das hier parallel irgendwie folgen kann, also klar, wenn ich dann zu wenig CPU-Kerne habe und die Rechenlast einfach zu hoch wird, dann brauche ich mehr CPU-Kerne. Völlig aus der Misere kommen wir damit in der Theorie auch nicht raus, aber wir können zumindest mal mehr machen. Jetzt hat dieses Ding trotzdem ein Problem. Dazu brauchen wir jetzt vielleicht mal die Manpage. Ich habe das gestern zwar erwähnt, aber um euch das mal zu zeigen, wie diese Sachen dokumentiert sind. Also achtet darauf, gestern hatten wir hier oben was mit 3AM oder AW. Das ist Org, so ein GNU-Tool, das ist was anderes. Wenn da was drinsteht, was nicht nach C aussieht, seid ihr wahrscheinlich in der falschen Section aus Versehen. Ja, das ist so die C-Developer-Dokumentation für Unix-Systeme. Und was hier drin steht, wo ist der Teil, der interessant ist? Child shall have its own copy of the parent's file descriptors und irgendwo muss auch was zum Speicher stehen. Directory streams. Das Takeaway ist, dass dieses Ding, also Fork, erstellt euch eine Kopie, also ein Abbild von dem ganzen Prozess. Und wenn das sehr lange, also wenn das sehr viel ist und das dann sehr lange dauert, diesen Hauptprozess, der hier das Handling von dem Accept macht, zu kopieren, dann dauert das sehr lange, diese Do-Work-Fork zu initialisieren. Also wir brauchen dann jedes Mal eine gewisse Zeit, bis wir den Fork durchgeführt haben. Das kann ein gigantischer Overhead sein. Ja?
Können wir anstatt forken, das Ganze asynchron machen?
Aber asynchron ist genau Multiprocessing. Also wenn du Dinge asynchron tust, dann hast du ja irgendwie eine nicht zeitgleich ablaufende Ausführung, du musst das hier irgendwie auslagern. Und genau darum geht es. Also das ist das das Ziel davon, dass wir da hinkommen, und Prozesse über Fork sind eine Möglichkeit. Aber immer ein ganzes Abbild von diesem Prozess zu erstellen, dauert relativ lange. Man kann dann natürlich versuchen, die Komplexität, also insbesondere die Größe des Speicherbereichs, der hier alloziert ist, klein zu halten. Aber es ist trotzdem Overhead. Also ihr müsst jedes Mal dieses Ding kopieren und ihr kopiert einen Status, den ihr vielleicht gar nicht extra braucht, weil naja, die geteilten Informationen, die da halt in dem Webserver-Prozess drin sind, sind für alle Ausführungsstränge relevant und es ist irgendwie Quatsch, das doppelt vorzuhalten. Deswegen hat man sich nochmal ein Konzept überlegt, das sind jetzt die Threads. Das sagt, okay, wir machen quasi das, was wir mit Prozessen schon haben, aber statt konzeptionell Ressourcen aufzuteilen und dann zu vervielfachen, machen wir das jetzt nur mit dem Stack und geben quasi jedem Thread, den wir kreieren, einen eigenen Stack, auf dem der mit Funktionen arbeiten kann. Aber die geteilten Daten behalten wir bei und die File-Deskriptoren behalten wir auch bei. Das ist ein viel kleinerer Aufwand, als wenn man alles kopieren muss. Nachher kommt eine Tabelle, wo man sieht, dass das so ungefähr Faktor 10 ausmacht. Das ist schon eine Menge Holz. Dieses Fork-Ding, dieser Fork-Approach ist übrigens pretty much das, was der Apache-Webserver tut, falls ihr das schon mal gehört habt. Das ist so dieses klassische Ding in einem LAMP-Stack, also Linux, Apache, PHP und MySQL, so der traditionelle Weg, wie man Web-Apps früher gebaut hat. Wenn man das mit Threads macht, dann ist das ein bisschen moderner, das macht Nginx. Nur so als Name-Dropping von Programmen, die in dem Umfeld rumgeistern. So, Threads werden auch manchmal irgendwie Lightweight-Prozesse genannt und die bieten euch Parallelismus, also Multithreading innerhalb eines Prozesses, so eine Substruktur. Hier steht jetzt, ja, die teilen sich denselben Adressraum und andere Ressourcen, insbesondere File-Deskriptoren, haben in einem gewissen Sinne denselben Zweck wie ein Prozess, aber sind halt so gebündelt. Ja, das ist schneller und braucht irgendwie weniger Speicher, weil ich nicht alles verdoppeln muss. Und es gibt mir einen Speedup, wenn ich mehrere CPUs habe und wenn ich IO-Loads habe, die sich halt verteilen lassen. Also das Schöne an Threads ist, dass ich die einzeln blocken kann. Sprich, wenn ein Thread irgendwie einen IO-Zugriff braucht, also ich habe Ausführungen hier in dem Do-Work und es greift auf eine Datei zu und die Datei ist halt noch nicht verfügbar, weil die Festplatte langsam ist, dann kann das Betriebssystem diesen einen Thread blocken und der Rest läuft weiter. Während wenn ich halt den ganzen Prozess blocke, dann ist alles blockiert. Also das Scheduling ist granularer, macht für jeden Thread eine eigene Zuteilung von CPU-Kernen und blockt einzelne Threads. Hier steht jetzt noch, ein Prozess kann dann irgendwie von mehreren CPU-Kernen profitieren. Das ist genau das Ziel davon. Was vergessen. Ja, hier steht, es ist 10 bis 100 Mal schneller. Okay. Ist mittlerweile auch Hardware-supported auf modernen CPUs. Was man braucht, um zwischen Threads zu switchen, ist ähnlich wie das, was man braucht, um zwischen Prozessen zu switchen, aber halt ein bisschen weniger. Ich muss mir nicht alles merken. Die Ressourcen sind dem Prozess zugeordnet, sprich für den Thread brauche ich eigentlich wieder nur so eine ID, dann einen Zustand hinsichtlich des Schedulers. Also ob das Ding gerade läuft oder ob es blockiert ist und auf irgendwas wartet und wenn es wartet, auf was. Threads haben auch so einen Rückgabewert wie Prozesse bzw. wie Funktionen in C. Also wenn ein Thread durchgelaufen ist, returnt er einfach, glaube ich, einen Integer. Und Ressourcen, also ein Thread kriegt einen eigenen Stack, um darauf Funktionsaufrufe durchzuführen. Aber das ist auch alles. Wenn ihr die Manpages von pthread create anschaut, ist dieser Funktionsaufruf einen Tick komplizierter als der von Fork. Fork kriegt nichts, also Fork hat hier keine Argumente. Pthread-Create kriegt einen Pointer auf einen pthread-Type, pthread-t. Da speichert man einfach die ID von dem Ding. Und das kriegt einen Pointer auf eine Funktion, die dann ausgeführt wird. Also ihr könnt in dem C-Programm einen Funktionspointer, also einen Verweis auf eine Funktion mitgeben, die der neue Thread dann ausführen soll. Das ist relativ bequem, dieses Interface. Also ihr programmiert einfach runter und dann kommt ihr an den Punkt, wo ihr so eine Connection angenommen habt, zum Beispiel in dem Webserver-Ding, und sagt dann, ja, okay, ich gebe jetzt einen Pointer auf diese Do-Work-Funktion, macht das mal als neuer Thread und das Betriebssystem kümmert sich um den Rest. Okay, unten steht der Unterschied. Also es gibt irgendwie keinen Bedarf dafür, einen eigenen Address-Space zu speichern. Das ist einfach aus Sicht des Betriebssystems dann ein kontinuierlicher Block im virtuellen Speicher. Ja, und File-Deskriptoren und Rechte und so weiter hängen auch am Prozess. Also Threads haben keine eigene User-ID oder sowas. Das ist alles prozessabhängig und wird quasi auf die Threads als Subprozesse mitvererbt. Ja, okay, das ist ein wichtiger Punkt, den habe ich noch nicht erwähnt. Prozesse sind gegeneinander isoliert, was Speicherzugriffe angeht. Ich habe euch gestern gesagt, dass das literally in Hardware in der CPU implementiert ist. Wenn ihr im User-Mode einen Prozess auf der CPU laufen lasst, gibt es da so Upper- und Lower-Limits, was den RAM angeht. Und wenn ihr im User-Mode versucht, außerhalb dieses genehmigten Bereiches, nenne ich das mal, zuzugreifen, dann kriegt ihr einen Segfault. Bei Threads passiert das nicht. Also Threads laufen im selben Adressraum und können sich quasi gegenseitig beeinflussen. Also ihr könnt damit Concurrency auf Shared Data machen, also globale Variablen anlegen und alle Threads in eurem Prozess können auf diese globale Variable zugreifen. Das ist toll, damit kann man sich aber auch sehr ins Bein schießen und es ist unglaublich schwierig, das richtig zu machen. Das klingt immer, wenn man das auf den ersten Blick hört, immer so, ja, okay, klingt so leicht, ich mache jetzt irgendwie mehrere Threads und es funktioniert alles wunderbar, aber es ist, ich glaube, es entspricht einfach nicht dem menschlichen Denken, weil Menschen evolutionär nicht darauf trainiert wurden, über Jahrmillionen verschiedene Dinge parallel auszuführen, deswegen haben alle ihre Schwierigkeiten damit. Und man muss sich dann sehr gut überlegen, wie man Dinge davor schützt, irgendwie Race Conditions oder Deadlocks aufzubauen und Trouble zu machen, den man nicht haben wollte. Das sehen wir dann aber noch in den Übungen. Der Context-Switch zwischen Prozessen und Threads unterscheidet sich auch ein bisschen. Warum ist er langsamer bei Prozessen? Schneller bei Threads. Also ich muss mir mehr merken, ich muss den ganzen CPU-Zustand bei einem Prozess zwischenspeichern und gegebenenfalls sogar in den RAM verlagern, wenn der Cache zu klein ist. Während ich bei einem Thread denselben Speicherbereich drin habe, also ich habe auch dieselbe Cache-Hierarchie in der Regel verfügbar und kann sehr schnell zwischen Threads innerhalb eines Prozesses wechseln. Größenordnungstechnisch, das ist irgendwie ein älterer Benchmark auf verschiedenen Prozessorarchitekturen. Weiß gar nicht, ob der Opteron da schon 64-Bit hat. Das wurde irgendwie 2003 oder so geändert. Macht nichts. Also das obere ist Intel x86, das in der Mitte ist AMD, also ums x86-64, das könnte noch eine 32-Bit-Architektur sein. Aber man sieht so, im Großen und Ganzen macht das hier Faktor 10 aus. Und zwar im Unterschied zwischen der Zeit, die das Ding im System Mode, also im Kernel, verbringt. Wenn ich einen Fork mache, dann dauert das hier irgendwie 3 Millisekunden und da dauert das 0,3 Millisekunden. Klingt jetzt erstmal nach nicht viel, aber wenn man das halt irgendwie 10.000 Mal pro Minute laufen lässt, ist Faktor 10 schon echt viel. IBM Power 6 gibt es, glaube ich, noch, aber sieht man nur bei großen Datenbankservern, die Schweizer Banken haben. Ich gehe nochmal kurz durch. Also der Ansatz in der trivialen Implementierung ist der, dass wir warten, bis diese Accept-Funktion returned, also die blockiert so lange, bis eine Anfrage eingeht. Erst dann können wir was aus dem File-Deskriptor lesen, den uns diese Funktion zurückgegeben hat. Also vorher läuft das Programm gar nicht. Und jetzt müssen wir diese Anfrage irgendwie bearbeiten. Wir haben aber keine Möglichkeit, ohne zu forken oder ohne Threads, das Do-Work parallelisiert zu machen. Also nachdem wir da rausgelesen haben, was die Anfrage ist, müssen wir diese Anfrage abarbeiten, dann müssen wir sie beantworten und dann können wir die nächste Anfrage annehmen. Genau. Und was war jetzt konkret die Frage, was blockiert? Also der Fork löst das Problem, dass Do-Work lange braucht, prinzipiell schon. Das ist dann okay. Die Lösung mit den Threads verbessert dann das Problem, dass der Fork einen großen Overhead hat. Also immer wenn ich den Fork mache, dauert es relativ lange, bis ich weiterarbeiten kann, weil das Betriebssystem das komplette Abbild von diesem Prozess einmal verdoppeln muss. Und das ist aber für viele Fälle einfach unnötig. Also wenn ich damit zufrieden bin, dass mehrere Do-Work-Threads im selben Adressraum im Speicher laufen, habe ich überhaupt keinen Bedarf, den Speicher hier zu verdoppeln. Dann kann ich mir diese ganze Kopiererei, also kopieren ist immer unschön. Daten kopieren will man eigentlich nicht machen, wenn man das irgendwie vermeiden kann, weil das einfach lange dauert und wenn es nicht nötig ist, geht es auch so. Deswegen ist die Thread-Lösung die, okay, ja, wir haben hier irgendwie ein Shared State und haben verschiedene Execution Threads. Also die laufen dann parallel im gleichen Adressraum. Jeder Thread macht sein Do-Work, aber ich muss mir nie die Mühe machen, das ganze Ding einmal zu verdoppeln. Das ist dann der Teil, wo ich Faktor 10 Fork Overhead einsparen kann. Ihr habt Java gemacht, richtig? Das, also Parallelismus und Objektorientierung verträgt sich leider nicht so gut. Jetzt macht ihr, glaube ich, parallel hierzu Haskell. Das ist meiner Meinung nach der sehr viel schönere und zukunftsträchtigere Ansatz, wie man massiv parallele Software sauber schreiben kann. Also alles, wo man Zustand kapselt, was man bei Objektorientierung ja per Definition macht, weil das ist irgendwie Zustand mit Funktionalität in einer Entität. Das wird sehr schnell unschön, wenn man Zustände rumreicht, die dann veränderlich sind. Und bei funktionaler Programmierung hat man einfach dann eine referenziell transparente Chain an Function Calls und es gibt irgendwie keine Zwischenzustände, die einem auf die Füße fallen können. Sorry, ich will jetzt nicht abschweifen, darüber kann man sehr lange schwadronieren. Ja, wir müssen uns jetzt noch in C dann angucken, wie man das sauber trennt, dass einem da nicht die Threads mit Concurrency-Probleme bereiten. Vielleicht habt ihr das in Java sogar schon gemacht, so die Standarddinger sind irgendwie Semaphoren. Der zentrale Punkt, an dem ich damals ein bisschen gestolpert bin, ist der, dass man zur Synchronisation von Daten tatsächlich Hardware-Support braucht. Also ihr könnt euch alle Möglichkeiten, Dinge zu synchronisieren, immer so vorstellen, dass man eine atomare CPU-Instruktion hat, die irgendwo einen Flag setzen kann. Wenn man so Dinge macht wie plus, also den Increment-Operator in C, dann ist das ja eigentlich sowas wie, okay, ich muss diese Variable laden aus dem Arbeitsspeicher, wenn es dumm läuft. Ich muss dann eine 1 drauf addieren und ich muss sie wieder zurückschreiben. Das sind 3 Schritte. Dazwischen kann irgendwas passieren. Also wenn ein Thread die Variable lädt, der andere Thread lädt die Variable und beide inkrementieren die und setzen da ein Bit, um zu signalisieren, dass irgendwas anderes jetzt gesperrt sein soll und für andere Threads nicht zugänglich sein soll, dann habt ihr ein Problem. Und das löst man tatsächlich in Hardware so, dass es atomare, nicht unterbrechbare, also die sind dann auch gegen Interrupts geschützt, diese Instruktionen laufen durch, bevor Interrupts ausgeführt werden, Befehle habt, die einfach Flags ändern können. Dann könnt ihr in einem Thread ein Bit flippen und damit deklarieren, okay, irgendein Datenbereich ist jetzt blockiert, der wird schon von einem Thread gerade benutzt. Alle anderen müssen warten, bis dieses Ding wieder freigegeben ist. Das ist so der zentrale Mechanismus und das muss man tatsächlich in Chips implementieren, sonst kriegt man da Probleme. Das kann man in Software nicht elegant lösen. Ja, und darauf aufbauend gibt es dann irgendwie Semaphoren und schönere Mechanismen, die irgendwie Zugriff auf Ressourcen zulassen sollen, wenn man dann auch mehrere Threads auf die gleichen Ressourcen zulassen möchte und sowas. Ja, kommt noch. Okay, Fragen soweit. Ist das Thread-Problem jetzt geklärt? Das Verständnisproblem. Okay, kurzer Ausblick auf die API. Also ihr könnt Threads erstellen. Die Funktion heißt pthreadcreate. Guckt mal in die Manpage. Ihr könnt aus Threads natürlich auch wieder rausgehen, ohne den ganzen Prozess zu killen. Also wenn die Do-Work-Funktion in dem Webserver-Beispiel irgendeinen Fehler feststellt, weil naja, die Anfrage kann nicht bearbeitet werden, dann ist es Quatsch, den ganzen Prozess mit verschiedenen Threads zu töten, sondern dann macht man halt diese eine Abfrage nicht und macht mit dem nächsten Thread weiter. Manchmal ist es sinnvoll, dass man Threads zusammenführt, wenn man irgendwie Dinge hat, die zusammengehören. Ihr habt irgendwie Bild- oder Videobearbeitung und jeder Thread macht parallel einen gewissen Teilbereich eines Bildes, wendet darauf einen Filter an und ihr wollt das Ergebnis hinterher wieder zusammenfassen. Dann gibt es eine Join-Methode, die wartet einfach, bis alle Threads die Ausführung beendet haben. Dann könnt ihr die Daten rauslesen und die Threads dann aufräumen. Oder es gibt eine Yield-Methode, die sorgt dafür, dass der Thread aus dem Scheduling quasi freiwillig zurücktritt und ans Ende der Queue geht. Also wenn der Thread irgendeinen Grund hat zu sagen, ja, ich kann jetzt hier gerade so nicht sinnvoll weiterarbeiten, aber die anderen sollen mal weitermachen, kann der sich quasi in der Queue nach hinten schießen. Ja? Also alle höheren Sprachen, die irgendwelche Formen von Parallelität anbieten, sind irgendwelche Wrapper und sowas drum. Man kommt da halt am Betriebssystem nicht mehr vorbei. Sprich, wenn du auf mehrere CPU-Kerne gleichzeitig zugreifen willst, ist das ein Wrapper meistens um die pthread-Library. Und das Betriebssystem bietet dir das dann an. Es gibt noch User-Threads, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Wenn das eine, wie soll ich das jetzt nennen, interessante Lösung von diesem Threading-Problem ist, die tatsächlich nicht das Ziel hat, mehrere CPU-Kerne gleichzeitig zu benutzen, sondern nur aus Gründen der Eleganz oder sowas verwendet wird, kann man das auch in einem Prozess machen, also mit einem Thread und darauf aufbauen und dann Threads programmieren im User-Space, aber die Lösung ist irgendwie ein bisschen Quatsch, wenn man ein Betriebssystem hat, was das kann. Es gibt diesen POSIX-Standard, der wird von der IEEE rausgegeben. Apple war früher sehr stolz darauf, dass sie den irgendwie bis zu einem Zertifikat erfüllen. Viele andere Betriebssysteme, also Linux, BSD und so weiter, Android zum Teil, sind irgendwie mostly damit kompatibel und auch happy damit. Es gibt in diesem Standard eine Definition dafür, wie dieses pthreads-Interface, das heißt POSIX-Threads, aussehen soll. Und jede C-Bibliothek, jede ernstzunehmende C-Bibliothek implementiert das. Ist auch wieder nur ein Wrapper. Also man muss jetzt hier wieder unterscheiden zwischen dem eigentlichen System Call, der halt vom Betriebssystem-Kernel angeboten wird. Also der Linux-Kernel bietet euch dieses Threading-Ding an und die C-Standard-Bibliothek bietet euch ein standardkonformes Interface, was mit dem Linux-Kernel auf eurer speziellen Architektur aushandelt, wie das genau auszusehen hat. Und ihr kriegt dann einfach so eine coole API, die halt sagt pthread create, die funktioniert überall einigermaßen gleich, könnt darauf aufbauen. Das ist schon krass, dass man auf einer RISC-CPU, auf einer älteren AMD-CPU, auf einem modernen Intel-Chip überall gleich mit dieser C-Bibliothek arbeiten kann, obwohl man schon recht niedrig auf der Hardware ist. Also der Wrapper ist dünn, aber er verallgemeinert das Programmieren von Anwendungssoftware ungemein. Hier sind so ein paar Funktionen gelistet. Guckt mal in die Manpages dazu. Ist sehr lehrreich. Mit diesen Standardisierungsverfahren kann man sich auch lange beschäftigen. Das ist irgendwie viel Bürokratie. Aber im Endeffekt hat sich der Effort gelohnt. Also dafür, dass alles so handwavingly auf Sand gebaut ist, funktioniert das Internet als Großes und Ganzes erstaunlich gut. Es gibt, wie ich schon erwähnt habe, die Möglichkeit, Threads im User Space zu implementieren. Wenn ihr ein seltsames Betriebssystem habt, was keinen Thread-Support anbietet, oder ihr schreibt euch selber was und wollt damit rumexperimentieren, gibt es die Möglichkeit, das Konzept eines Threads im User-Space zu implementieren. Das ist jetzt so ein bisschen ein Fake, weil ihr keine wirkliche Parallelität habt. Nehmt mal an, ihr habt ein Programm, das kriegt vielleicht wie der Webserver Anfragen rein und soll die jetzt alle möglichst zeitgleich bearbeiten, aber ihr habt keine wirkliche Möglichkeit, das zeitgleich zu tun. Also baut ihr so ein Fake-Interface, was, wir hatten gestern hier so ein Schaubild, einfach die Anfragen so nacheinander ein bisschen abarbeitet. Ich mache mal Do-Work von der einen, dann merke ich mir den Status davon, mache Do-Work von der nächsten Anfrage, breche das wieder ab oder speichere das zwischen und so weiter in einem Prozess. Das ist dann quasi so die Simulation von Threading, single-threaded. Kann legitime Anwendungsfälle haben, ist meiner Meinung nach ein bisschen esoterisch heutzutage, würde man nicht mehr so machen, wenn man mehrere CPU-Kerne hat. Erlaubt irgendwie ein paar schöne Vorteile, also ich kann dann noch schneller da zwischen den Threads wechseln, weil ich mich nicht darum kümmern muss, was der Kernel-Scheduler macht, sondern ich kann das selber entscheiden. Ich kann mir klügere Strategien überlegen, wie das gemacht, also wie das abgearbeitet werden soll. Vielleicht hat das Anwendungen in Spezialfällen, irgendwie Raumfahrttechnik oder so, wo halt spezielle Dinge sehr schnell abgearbeitet werden müssen. Da ist dann aber wieder die Frage, warum man das überhaupt auf einem richtigen Betriebssystem laufen lassen würde und ob das nicht eher in Bare Metal direkt oder in einem sehr dünnen Betriebssystem speziell für diesen Fall abgearbeitet werden soll. Also merkt euch das aus akademischer Sicht, dass man das tun kann für die Klausur. In der Praxis benutzt einfach das Betriebssystem und die Threading-Funktion, die davon kommt, dann könnt ihr auch verschiedene Kerne auf der CPU benutzen. Der Standardfall ist so die Kernel-Implementierung. Muss vom Betriebssystem unterstützt werden. Hier steht jetzt Thread Table. Wir hatten gestern die Prozesstabelle, die ist dann halt ein bisschen erweitert, dass man sich darin nicht nur einen Verweis für Prozesse merkt, sondern für jeden Thread einen eigenen Eintrag hat, der dann vom Scheduler auf CPU-Kerne zugewiesen werden kann. Die Operationen dazu, das benötigt hier Funktionen, die im Kernel umgesetzt werden. Natürlich, also klar, die pthread-create-Funktion ist dann ein Wrapper um den System-Call. Der Kernel kümmert sich um das Scheduling, darauf habt ihr dann recht wenig Einfluss. Und das ist tatsächlich ein Unterschied, der noch relevant ist. Wenn ein Thread blockiert, ein Kernel-Thread, dann kann man den einzeln quasi blockieren im Betriebssystem-Scheduler. Während wenn ihr das selber implementiert und da muss einer von euren Threads, also eine Work-Funktion, wartet auf I.O., dann ist der ganze Prozess stuck. Also diese Fake-Implementierung von Threads innerhalb von einem Prozess im User-Space hat an der Stelle einen signifikanten Nachteil. Ja, das aus theoretischer Sicht, das Problem, was hier noch so ein bisschen dahin schwelt, ist, wie man mit Forks und mit Signals umgehen soll. Signals gehen immer an ganze Prozesse. Da muss man dann globale Handler dafür etablieren, auch wenn das vielleicht nur einzelne Threads betrifft. Und man muss halt eine Strategie finden, wie man mit Forks umgeht, wenn man mehrere Threads hat. Also das einfache Ding ist dann halt irgendwie alles zu forken, aber das wird dann schnell sehr viel. Da muss man ein bisschen aufpassen beim Programmieren. Gut. Man kann diese beiden Dinge auch noch zusammen stecken. Dann hat man halt Kernel-Threads und baut sich noch so ein Fake-Teil obendrauf. Aus theoretischer Sicht vielleicht interessantes Konzept. Wenn man schon Kernel-Threads hat, weiß ich nicht, ob man das wirklich so machen würde. Die Summary-Slide können wir uns, glaube ich, fast sparen. Dann machen wir weiter mit C. Vielleicht kleiner Hinweis für die Haskell-Lecture. Der Stefan Klinger, der diesen C-Kurs irgendwann mal entworfen hat, hat einen guten Monad-Guide für Haskell auf seiner Website. Wenn ihr das sucht, geht ein bisschen in die Kategorientheorie, aber da versteht man dann slightly die Hintergründe von Monaden, die euch in Haskell wahrscheinlich begegnen werden. Kann ich sehr empfehlen, das ist eine gute PDF. Dann machen wir hier weiter. Ihr kennt ja überwiegend Java. C ist recht ähnlich. Also vieles von der Syntax wird euch bekannt vorkommen. Es gibt auch ein paar kleine nervige Unterschiede, die einem hier und da dann Probleme bereiten. In C gibt es irgendwie so das Thing, dass man Variablen und auch Funktionen deklarieren kann. Funktionen kann man dann auch definieren. Das kommt, glaube ich, auf einer späteren Slide. Aber für die Deklaration braucht man erstmal keine Definition. Also ich kann erst hinschreiben, okay, ja, ich habe hier Variablen, ohne denen einen Wert zuzuweisen. Ich kann auch Funktionen hinschreiben, ohne denen eine Implementierung zuzuweisen. Das ist dann nur ein Interface, so ähnlich wie in Java. Der Speicher, den ihr hier kriegt, der ist tatsächlich uninitialisiert. Also der C-Compiler ist in der Hinsicht lazy. Nicht lazy wie in der Haskell-Sicht, sondern einfach nur faul und gibt euch uninitialisierten Speicher. Wenn ihr da was auslest, steht da Beliebiges drin, was halt vorher da im RAM drin war. Generell ist die Grundannahme von C, dass diejenigen, die das programmieren, sehr kluge Menschen sind. Und das ist nur in wenigen Fällen tatsächlich der Fall. Deswegen haben wir so viele Bugs in Software. Institutionen wie zum Beispiel die NASA, wo auch tatsächlich, glaube ich, kluge Leute arbeiten, erlegen sich für ihren C-Code sehr restriktive Regeln selber auf, die über den C-Standard weit hinausgehen. Also ihr könnt mal so die NASA Programming Guidelines für C angucken. Da darf man quasi wenig, nur noch irgendwie ein Level von Pointer Indirection und sowas, um einfach zu verhindern, dass die üblichen Fehler passieren, die passieren, wenn Menschen C programmieren. Das ist einfach die Erfahrung. Haskell geht da den anderen Weg. Haskell nimmt irgendwie an, dass die Leute, die Haskell-Code schreiben, ich weiß nicht, ob man da jetzt sagen soll, dass die klug sind oder nicht so klug, aber Haskell gibt halt viel mehr harten Formalismus, mit dem man erfüllen muss, um Dinge zu tun, während C einen alles tun lässt, bis es knallt. So, sorry. Wir können am Ende des Semesters nochmal darüber diskutieren, ob ihr Haskell oder C lieber mögt. Über die Assignments brauchen wir gar nicht groß reden. Wichtig wäre hier vielleicht noch der Datentyp. Liest man sehr oft einfach so als Int. Es gibt Datentypen, die haben in C eine feste Bitbreite, die dann auch cross-Plattform-kompatibel ist. Dieses Ding da hängt von der Plattform ab. Üblicherweise ist ein Integer heute, ich glaube, 32 Bit breit. Long hat dann halt 64 Bit. Könnt ihr nachlesen in der limits.h-Header-Datei. Hängt von eurem System ab. Also die Chancen stehen gut, dass es auf anderen Systemen einfach so funktioniert, aber wenn ihr euch darauf verlasst, dass da immer 32 Bit reinpassen und dann betreibt jemand euer Programm auf irgendeinem obskuren alten 16-Bit-Whatever-Taschenrechner und dem fällt das auf die Füße, ja, lag dann halt daran. Also Interoperabilität in C ist nicht immer so ganz gegeben, aber im Großen und Ganzen funktioniert es gut. Wir haben ein paar grundlegende Datentypen. Char oder Character ist ein einzelnes Byte. Das ist, glaube ich, tatsächlich garantiert als eine der wenigen Sachen in C. Hier steht auch, dass die Integers die natürliche, also die Größe der Strukturbreite von der Maschine widerspiegeln. Und es gibt zwei IEEE-Standards für Floating Point Precision. Double ist einfach doppelt so groß. Double hat schon ganze 64 Bits. Dann kann man schon sehr viel anfangen. Und in C gibt es noch Qualifier. Also ihr könnt diese generischen Datentypen, insbesondere den Integer, sowohl kürzen als auch verlängern. Wenn ihr Long davor schreibt, kriegt ihr normalerweise 64-Bit. Wenn ihr Short davor schreibt, kriegt ihr, glaube ich, 16-Bit, wenn man von 32-Bit als Standard ausgeht. Die dürfen aber ignoriert werden. Also es kann auch sein, dass ihr auf einer Architektur landet mit eurem Code, wo der Compiler einfach sagt, ja, Long gibt's hier nicht, sorry. Muss man im Hinterkopf behalten. Führt oft zu interessanten Problemen. Das ist auch der Grund, warum die OpenBSD-Leute heute noch einen obskuren Stack an komischer Rechenhardware haben, auf denen die ihren Kernel testen. Und das identifiziert tatsächlich mehr Bugs, als man gerne hätte. C ist dahingehend schwierig, dass man sehr viele Dinge im Hinterkopf behalten muss, die einem andere Sprachen heute einfach sagen oder die einem als Fehler angekreidet werden. Und hier läuft es, bis es nicht mehr läuft. Es gibt noch den Unsigned Qualifier. Das erste Bit ist üblicherweise für einen normalen Integer oder ein Character einfach das Sign. Also ihr könnt negative Zahlen darstellen oder positive Zahlen. Wenn ihr nur positive Zahlen darstellen wollt, könnt ihr das als Unsigned deklarieren. Dann gewinnt ihr ein Bit mehr und verdoppelt euren darstellbaren Bereich in die positive Richtung. Soweit so gut. Die While-Loop kennt ihr aus Java. Ist, glaube ich, ziemlich dasselbe. Wir haben hier oben halt runde Klammern, da drin dann eine Condition. Das, was da drin steht, in C evaluiert üblicherweise oder oft zu einem Integer. Also in C gibt es keinen dedicated Datentyp, der irgendwie einen Bool repräsentiert, sondern wir haben hier einfach eine Zahl und alles, was ungleich 0 ist, ist wahr und alles, was 0 ist, ist false. Ja, dann kommen geschweifte Klammern, die kann man weglassen, wenn man ein Single Statement hat. Also wenn ihr hier die geschweiften Klammern weglassen würdet, dann wäre nur das Ding in der ersten Zeile hier, das markierte, Teil der While-Loop. Wenn ihr die geschweiften Klammern drum macht, ist der ganze Block drin. Hängt ein bisschen vom Style Guide ab und dem Projekt, an dem ihr arbeitet, was bevorzugt wird. Also manche Firmen oder Projekte mögen das, wenn man die geschweiften Klammern bei Einzelstatements weglässt. Andere verteufeln es, weil es die Gefahr birgt, dass wenn man da halt noch eine Zeile hinzufügt und die Klammern dann nicht edit, ist halt die zweite Zeile nicht mehr in der Loop. Müsst ihr mit den Leuten aushandeln, mit denen ihr zusammen programmiert. Ich finde es gefährlich. Andere finden es schöner, wenn man es weglässt. Integer-Division in C ist so ein bisschen tricky. Also da werden einfach die Nachkommastellen verworfen. Das muss man im Hinterkopf behalten. Hier steht auch explizit, be careful. Das 5/9 hier führt halt dazu, dass das als 0 zurückkommt. Wenn ihr das vermeiden wollt, müsst ihr die Integers hier vorher in einen Floating-Point-Datentyp casten. Cast geht mit geschweiften Klammern und Float oder Double davor. Also ich glaube, es ist dasselbe in Java. Ja. Nur so als Reminder. Also das fällt einem am Anfang auch öfter mal ein bisschen negativ auf, dass die Berechnungen da fehlen. In Fällen, wo eigentlich eine positive Zahl rauskommen sollte, aber es ist halt auf 0 immer abgerundet. Nächste Thing ist printf. Printfunktion kennt ihr auch aus Java. Ist in C ein bisschen tricky. Hier gibt es so Dinger, die haben immer Prozent und danach einen Buchstaben. Das sind so Placeholder für Datentypen, die man dann da reinschieben kann. Damit muss man höllisch aufpassen. Also es gibt eine ganze Klasse, die heißt Formatting String Bugs. Das hat vor einigen Jahren, oder es taucht immer mal wieder auf, also schlechte Software hat das auch heute noch. Wenn Strings zusammengefügt werden und hier hinten steht irgendwie was, was einen Datentyp hat, der da nicht reinpasst, dann passiert oft Quatsch. Und da werden Sachen in Buffern rumkopiert in C tatsächlich, die dann nicht zusammengehören. Die Position von diesen Teilen hier, die gibt euch einfach an, wo das hier in dem String auftauchen soll. Also hier sind doppelte Anführungszeichen, gibt euch einen String. Hier Prozentzeichen D, dann ein Tab, Prozentzeichen D und N. Das ist ein Integer. Die Daten könnt ihr dann hier dahinter schreiben. Besonders der String-Datentyp selber in C ist ein bisschen tricky. In objektorientierten Sprachen hat man da oft so Outband-Messaging bezüglich der Länge von diesem Ding. Also ihr habt dann halt irgendwie ein Objekt und da steht ein Integer drin, was euch angibt, wie viele Characters in diesem String drin stehen. In C ist ein String darüber beendet, dass der letzte Character in der Folge im Speicher ein Nullbyte ist. Also ihr habt einen Buffer, das ist eine Abfolge von Bytes im Arbeitsspeicher und das Ding gilt halt als String, angesprochen über einen Pointer auf das erste Element, so lange als String, bis halt irgendwann mal eine Null dasteht. Also wirklich einfach in dem Character. Wenn ihr jetzt nicht aufpasst und dieses Nullbyte überschreibt, habt ihr ein Problem. Dann macht die nächste Funktion, die diesen String liest, die liest dann halt einfach weiter. Oder schreibt einfach weiter, je nachdem, was passiert. Muss man sehr mit aufpassen. Es gibt eine ganze Reihe von diesen Format Specifiern. Die sind in Java sehr ähnlich. Wenn ihr was printen wollt, schaut in die Liste. Es gibt einen Standard dafür, wie die angegeben werden. Manche Compiler, also der GCC, haben irgendwie noch Extensions für ein bisschen fancyeres Zeug. Aber man kommt schon recht weit mit den Standard-Specifiern. Also für die Übungsbeispiele, %d, %f, könnt ihr Integers und Floats printen. Wunderbar. Ja, %c ist ein Character, also ein einzelner Character. Und %s, das ist dann dieses gefährliche Ding mit dem String. Der muss null terminated sein, sonst printet die Funktion oder liest in den Print-Buffer, bis mal zufällig ein null byte kommt. Okay, wir hatten gerade schon die While-Loop. Die For-Loop kennt ihr auch von Java. Das ist eigentlich eine sehr, sehr unschöne For-Loop. Der Klassiker ist, dass man hier nicht kleiner gleich, sondern ein striktes kleiner sieht in C und die Funktion am Anfang, die Variable am Anfang auf 0 gesetzt. Oh ja, da passiert hier irgendwie kompliziertes Zeug. Ich hätte gerne lieber ein einfacheres Beispiel gehabt. Also der Klassiker in C ist striktes kleiner am Anfang auf 0 und dann am Ende ein Plus-Plus. Das hat den Hintergrund, dass man in C auf Arrays operiert und auf Arrays zugreift, indem man einen Pointer auf das erste Element des Arrays hat und dann ein Offset draufrechnet. Sprich, das erste Element in dem Array aus mathematischer Sicht, das nullte Element aus Informatik-Sicht, kriegt einen Offset von 0 und dann springe ich immer weiter. Und wenn ich hier striktes kleiner drin habe und am Ende plus plus mache, dann weiß ich, okay, diese Loop läuft genau die Anzahl an Durchläufen, die da drin steht. Das wird euch immer wieder begegnen. Wenn da irgendwas drinsteht, wie kleiner gleich, dann fangen Leute, die C-Code schreiben, an, drüber nachzudenken, was denn da eigentlich gerade passiert. Und das wird alles komplizierter. Wenn dann strikt kleiner drin ist, ist klar, okay, die Loop läuft so und so oft. Das ist der idiomatische Weg, das zu machen. Ja. Dafür ist diese For-Loop ein Beispiel für den Fall, wo man die Klammern weglassen kann. Das geht nicht nur bei While, geht auch bei For. Hier wird halt dieses Print-Statement immer mal wieder ausgeführt. Solange bis das hier größer gleich 300 ist und dann gibt die Main-Funktion 0 zurück und ja, printet halt das. Diese Conversion zwischen Celsius und Fahrenheit. Gibt es dazu Fragen? Ja, also nochmal für die Aufzeichnung, die Frage war, ob man diese Variablen-Deklaration hier in die geschweiften Klammern reinnehmen darf. Und die Antwort ist, vielleicht, hängt vom C-Standard ab, den ihr verwendet. Also der C-Standard hat sich über die Jahre weiterentwickelt. Ich glaube, ab C99 geht's. Also mittlerweile sind wir bei C2011 oder so, oder C11. Da geht's auf jeden Fall. Bei dem alten 89er Standard geht's, glaube ich, nicht. Noch eine Frage, ja? Ich glaube, das füllt dir hier den Double, also das ist ein Integer, kein Double, und das füllt den am Anfang mit Empty Space, also mit einem Leerzeichen. In dem Sinne macht das ja, glaube ich, schon das, was du willst. Oder es füllt den Raum auf, der String ist sauber formatiert. Aber hättest du gerne Leading Zeros? Oder was ist dein Ziel? Ihn vorne abzuschneiden? Oder hinten abzuschneiden? Hinten abzuschneiden macht das hier, dieses Punkt 1. Das gibt dir genau eine Nachkommastelle. Also ja, Format Strings, da müsst ihr halt, wenn ihr was Spezielles habt, mal kurz in die Dokumentation gucken. Ich kenne auch nicht alle auswendig. Der übliche Case ist einfach ein Integer oder ein String oder ein Character. Und bei Floating Points kommt man mit dem meistens auch schon hin, was da jetzt auf der Folie ist. Aber es gibt noch ein bisschen ausgefallenere Sachen. Zum Beispiel den Hex-Specifier, ich glaube, das ist %x. Damit kann man sich Pointer ganz gut angucken. Irgendwo stand er gerade. Hier, Hexadezimal. Also das ist bequem, wenn man sich Speicher quasi printen lassen möchte in Form von Pointern. Oh, es gibt sogar einen Pointer-Printer. Ja. Gut, kann man sich das Layout von Arrays relativ zur Adressierung mal angucken. Also da eignet sich irgendwie als Hex Dead Beef. Das kann man dann ganz gut lesen, wenn man so die Buchstaben als Hexadezimalzahlen interpretiert und das in den Speicher legt. Dann kann man im Speicher gucken, wo findet man diesen doch recht gut lesbaren String wieder als Hexadezimalprint und kann dann so ein bisschen schauen, was da tatsächlich passiert. Ich weiß nicht, ob diese Include-Geschichte schon dran kam. Wurde dazu schon was gesagt? Nein? Also in C gibt es noch so eine Vorstufe, das nennt sich Präprozessor. Die macht textuelle Ersetzungen in den C-Files. Und die zwei großen Sachen, die ihr immer wieder sehen werdet, ist einmal Include und Define. Define ist der simplere Fall. Da geht der Präprozessor einfach einmal drüber und überall, wo dieses Keyword, was hier definiert wird, auftaucht, ersetzt er das einfach im Text durch eine Null. Man kann den Präprozessor auch mal laufen lassen, ohne den ganzen Compiler laufen zu lassen und mal einfach den Output daraus anschauen. Und das ist dann einfach wirklich dieselbe Datei, nur dass hier halt statt Lower taucht hier Null auf. Also der Character einfach dahin gepastet und das Lower rausgeschmissen. Und für die anderen Fälle analog. Include nimmt das, was in dieser stdio.h-Datei steht, und pastet das vor den Source Code. Das ist wirklich ganz triviale textuelle Ersetzung. Der einzig komplizierte Schritt, der manchmal ein bisschen verwirrend ist, ist das, was diese Spitzklammern hier machen. Und das referenziert das Directory, was bei euch im Include-Path spezifiziert ist. Also das ist slightly distributionsabhängig und kann verwirrend sein, wenn man da verschiedene Varianten davon hat. Üblicherweise gibt es aber nur eine Datei, die ist dann irgendwo ein User-Include. Und da steht dann drin, was hier drüber kopiert wird. Es gibt noch einen zweiten Fall, da, wenn man hier keine Spitzklammern, sondern doppelte Anführungszeichen verwendet, dann ist das relativ zu dem Directory, in dem diese Datei liegt, die ihr gerade kompiliert. Also wenn ihr eigene Header-Dateien schreiben wollt, die jetzt nicht irgendwie global für euer ganzes System interessant sind, dann ist das der Weg, die nicht in den systemweiten Include-Path zu kopieren, sondern die einfach im Projekt drin zu lassen und mit Anführungsstrichen zu importieren. Aber dann passiert genau das Gleiche. Gut, in Java habt ihr gelernt, dass irgendwie Magic Numbers in Programmen schlecht sind. Deswegen in C gilt dasselbe. Wenn man sowas hat, was sich hier vielleicht mal ändern könnte, ist es sinnvoll, das als Defines zu machen. Alternativ kann man es auch als Constant in C deklarieren. Im Endeffekt macht es keinen wirklichen Unterschied. Also ob ihr eine Variable als Constant habt oder als Define, landet am Ende wirklich im selben Speicherbereich und kann während der Programmausführung dann nicht mehr geändert werden. Da dürft ihr einfach nicht hinschreiben. Aber wenn ihr es als normale Variable deklariert, okay, ja, dann kann es passieren, dass man dem Lower irgendwann mal was zuweist, was vielleicht nicht gedacht war, aus Versehen, wenn man im Halbschlaf noch weiter programmiert hat. Das vermeidet ihr dadurch, indem ihr das als Define macht. So, ja, Character Input und Output. Wieder ein Fall für die Man-Pages. Es gibt zwei Funktionen, das sind so die most basic Funktionen in C, die euch einen Character lesen oder einen Character schreiben. Das ist getCharacter und putCharacter. putCharacter nimmt einen Integer und schreibt den auf stdout. getCharacter liest euch einen Integer und returnt den einfach. Warum ein Integer, warum kein Character? Steht auf der nächsten Slide. Es gibt ein Symbol, dieses End of File. Das ist, wenn man das typen möchte, ist das Ctrl-D auf der Tastatur. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, dass man ein Shell-Programm laufen lässt und dann Ctrl-D drücken kann, damit es aufhört. Das ist einfach ein Symbol, was End of File symbolisiert, was in dem ASCII-Zeichensatz, den der C-Standard zugrunde legt, nicht encodiert werden kann. Deswegen leider eine etwas historisch gewachsene Unschönheit, die noch aus den Zeiten dessen kommt, wo man noch telegrafiert hat. Man musste den Zeichensatz erweitern, deswegen haben diese Funktionen da oben einen Integer-Datentyp und keinen Character-Datentyp. Im Regelfall passt alles in den Character, bis auf dieses End-of-File-Ding ist das okay, aber den Fall müsst ihr halt irgendwie speichern können, sonst, naja, kriegt ihr da Probleme und merkt es nicht, wenn die Datei leer ist. Das tritt halt auch auf, wenn man tatsächlich irgendwie eine Datei liest. Am Ende der Datei wird das hier zurückgegeben. Ja, man kann darüber jetzt, wenn man diese beiden Funktionen hat, so einen ganz billigen Kopieralgorithmus bauen, der einfach einen Charakter liest und den dann wieder ausschreibt. ob das sinnvoll ist. Naja, kann man auch besser machen. Also die Idee ist, wir lesen bis zum EOF und schreiben jeden Charakter für Charakter irgendwo anders hin. Könnt ihr mal programmieren, ist eigentlich ein bisschen quatschig. Aber so sieht das dann in C aus. Ja, was passiert hier? Okay, der eigentlich einzige interessante Teil ist vielleicht das hier, um nochmal zu betonen, dass die While Loop zu True evaluiert, solange hier ein Wert rauskommt, der ungleich 0 ist. Ja, dann schreiben wir, holen uns den nächsten Charakter, evaluieren diese Loop wieder. Und am Ende, das hatte ich gestern, glaube ich, erwähnt, hat die Main-Funktion in einem C-Programm hat auch einen Return-Wert, den man dann aus dem aufrufenden Programm abrufen kann. Also das ist das, was der Prozess als Exit-Status zurückgibt und was der Parent-Prozess dann abfragen kann. Wir haben hier noch eine Besonderheit von C. Also wir können dieses Programm, was wir gerade hatten, ein bisschen verkürzen, indem wir es so schreiben. Und zwar hat diese geklammerte Zuweisung hier drin, das ist eine Expression und die nimmt hinterher den Wert an, den C hier hat. Also ihr kriegt jetzt aus diesem Teil eine Variable raus, die C neu definiert hat, also ihr ändert den Wert von C. Aber dieses ganze Ding geht auch als Eingabe in diesen Vergleich hier rein. Ist eine kompaktere Schreibweise. Ich bin mir nicht sicher, ob es die bessere Schreibweise ist, weil es den Mental Load ein bisschen erhöht, wenn man solche Sachen lesen muss. Also gerade am Anfang tendieren Leute oft dazu, Programme super kompakt zu schreiben. Wenn ihr mal fancy Haskell-Code lest, wird es irgendwann echt brain-bendy, was da wirklich noch passiert. Und ja, okay, es ist irgendwie ein Show of Skill, wenn man so super kompakten Code schreiben kann, aber es ist nicht unbedingt sehr wartbar. Seid vorsichtig damit, macht das in einem sinnvollen Ausmaß, aber übertreibt es nicht. Das ist noch okay. Manche Sachen sind dann schon schwer lesbar. Ja, nächstes Ding ist ein Programm, was Characters countet. Ja, irgendwie sind die Beispiele ein bisschen dröge, es tut mir leid. Was machen wir hier? Wir lesen Characters von Standard Input, solange bis wir das Ende von dem Stream erreicht haben. Zählen die Characters. Das hier ist das, was ich vorhin mal angesprochen hatte, als Operation, die mehrere Schritte benötigt. Das sieht aus, als wäre es hier nur eine Zeile im Code, aber im Assembly sind es mehrere Dinge. Und zwar müssen wir diese NC-Variable, die hier oben deklariert ist, müssen wir erstmal laden. Also die muss aus dem RAM in ein CPU-Register kommen. Dann wird da Add drauf addiert und dieser ganze Wert, der jetzt da als Ergebnis von diesem Ausdruck rausfällt, der wird hinterher wieder in der Variable gespeichert. Das ist halt nicht atomar. Also wenn ich darüber versuche, meine Concurrency-Probleme zu lösen, dann komme ich in Teufelsküche, weil dieses Ding irgendwann nicht deterministisch unterbrochen werden wird. Und dann ist mein Locking-Mechanismus, den ich mir damit hätte bauen können, ist kaputt. Das ist inherently broken. Zum Zählen ist es aber okay. Ja, das Programm macht nichts Spannendes. Liest Input-Characters, schreibt den Output raus. Vorsicht hier mit dem Format-Specifier, das ist ein LD, also diese drei Characters, Prozentzeichen L und D, gehören zu einem Format-Specifier von printf. Das gibt hier einen Long-Integer. Man kann statt Long-Int, kann man auch einfach nur Long schreiben, in C, gibt einem ein Long-Int. Muss man hier aufpassen, dass man die richtige Anzahl an Bytes in den Format-Specifier reinschreibt. Sonst printet der hier gegebenenfalls was anderes. Nächste Version davon. Okay, das ist mit einer For-Loop. Wir verschieben das Handling von dem Teil in der While Loop hier einfach oben in den Vorheader und haben einen leeren Body in der For Loop. Also der Funktions- oder der Schleifenkörper ist hier einfach nur ein Empty Statement mit einem Semikolon. Die Initialisierung, der Teil, der einmal am Anfang der Loop ausgeführt wird, ist hier auch leer. Da steht einfach nichts drin. Stattdessen machen wir jetzt hier bei jedem Schleifendurchlauf GetCharacter und vergleichen das und zählen. Der Return-Wert von dem GetCharacter ist uns bis auf das EOF völlig egal. Also wir speichern uns gar nicht, welcher Charakter da rauskam. Wir inkrementieren hier nur den Zähler und printen das Ergebnis. Kompaktere Darstellung, schwierigere Darstellung, muss man ein bisschen mehr drüber nachdenken, warum diese Loop so komisch ist und keine Initialisierung und keinen Körper hat. Zählt halt. Da fände ich vielleicht eine While-Loop jetzt so zum Lesen irgendwie ein bisschen attraktiver, aber man kann es so machen. Kommen wir zu Funktionen. Jetzt wird es langsam interessant. Ja, die Funktionen, die wir hier bisher hatten, waren halt aus der Standardbibliothek. Die sind irgendwie vom Himmel gefallen, beziehungsweise wurden vom Präprozessor für uns da reinkopiert. Und jetzt wollen wir mal eine eigene Funktion deklarieren und definieren und dann auch benutzen. Eine Funktion in C sieht so aus, fast wie eine Funktion in Java. Ihr gebt hier erstmal den Return-Wert von dem Ding an. Also das Teil hat irgendwie einen Datentyp, den es zurückgibt. Das ist hinterher der Typ dessen, was die Funktion, nachdem sie returned hat, auf dem Stack liegen lässt. Also so passt das in das Bild, dass man im Informatikstudium öfter mal irgendwie erklärt kriegt, dass Funktionsaufrufe auf dem Stack abarbeiten. Und in C passiert das tatsächlich, also die Funktion, der Pointer auf den Speicherbereich, in dem die Funktion abgelaufen ist, zeigt am Ende, wenn die Funktion durch ist, auf ein Ding von dem Typ, den ihr hier angegeben habt. Und da liegt halt das Ergebnis drin, das ihr returnen wolltet. So hängt das mit dem Stack zusammen. Okay, dann könnt ihr euch einen Namen ausdenken und eine Reihe von Parametern, die halt auch einen Typ haben. Das Typsystem in C ist recht schwach. Man sieht öfter mal Dinge wie also Void-Pointer. Man kann einen Pointer-Datentyp haben auf ein Objekt oder ein Element im Speicher, kein Objekt im OOP-Sinn, das einen undefinierten Typ hat. Und das ist sehr kritisch, weil man dann im Code überlegen muss, welchen Typ dieses Ding hatte, auf den dieser Pointer zeigt, und das dahingehend zurückcasten muss, was man ursprünglich haben wollte. In anderen Sprachen ist das so nicht möglich, also oder nicht so weit verbreitet und verhindert da auch Fehler. Dann kann es einfach nicht passieren, dass man pennt und den Pointer zum falschen Typ castet und irgendwann reicht halt der Speicher nicht, wenn man einen Integer, wenn man einen Long in einen Integer gecastet hat oder sowas. Das ist, ist tricky. Das ist genau der Punkt oder einer der Punkte, wo C halt annimmt, dass die Leute, die das benutzen, das schon richtig machen werden. Ja, und da können jetzt Declarations, das ist der alte C-Standard, in den neueren darf man Declarations auch weiter unten in den Funktionsbodies schreiben, in den älteren muss alles, was irgendwie noch da drin deklariert werden soll, oben hin. Also wenn ihr Variablen in der Funktion lokal braucht, schreibt die oben hin, dann geht es auch in C89. Wenn ihr eh nur neuere C-Versionen benutzt, könnt ihr auch Zählervariablen weiter unten deklarieren. Das ist angenehm, wenn man irgendwie in der Loop noch einen Zähler braucht. Und danach kommt halt whatever in dieser Funktion passieren soll. Soweit so fast Java. Ja, wie könnte eine Funktion aussehen, die ein Integer irgendwie zu einer gewissen Power hebt? Können einfach eine Loop schreiben. Klassisches For-Ding. Diesmal sogar schön idiomatisch in C. Das ist das, was man immer sieht. Okay, das wird mit 0 initialisiert. Striktes kleiner. Plus plus i. Und für jeden Durchlauf, wir haben keine geschweiften Klammern, also passiert nur die nächste Zeile in jedem Durchlauf der For-Loop. Und wir multiplizieren einfach mit p. Ja, und am Ende geben wir das zurück, was da drin steht. Soweit so offensichtlich. Wir können diese Funktion jetzt benutzen. Und ja, hier das Beispiel hat nochmal eine For-Loop drin und printet halt ein paar mögliche Werte, wo hier Potenzen also angewendet werden. Gibt es dazu Fragen? Ich glaube, das ist auch noch relativ klar. Ja. Ah, der Unterschied zwischen plus plus i und i plus plus ist subtil. Wir hatten weiter oben dieses Ding, wo eine Zuweisung einen Wert hatte. Machen wir mal ein kleines Beispiel. Also wir nehmen einen Integer x und geben dem den Wert 0. Und jetzt können wir entweder den Plus-Plus oder den Präfix-Plus-Plus oder den Postfix-Plus-Plus-Operator darauf anwenden. Und wenn wir einen Vergleich damit anstellen, evaluiert es zu anderen Werten, aber der Wert von x wird danach derselbe sein. Also wenn wir plus plus x machen und schreiben jetzt mal Klammern drum und machen einen Vergleich dazu, ob das hier 0 ist. Jetzt ist die Frage, wozu evaluiert das und welchen Wert hat x hinterher? Der Präfixoperator wird angewandt, bevor der Wert von dieser Variable für dieses Statement hier zurückgegeben wird, für diese Expression hier zurückgegeben wird. Also wenn ich diesen Vergleich hier durchführe, dann kriege ich hier für das x eine 1, weil das erst inkrementiert wurde. Präfix passiert zuerst, ist ungleich 0. Wenn ich das hier andersrum hinschreibe, x++, dann wird erst dieser Wert der Variable hier in den Klammern zurückgegeben. Der Vergleich ist dann also wahr, weil das ist hier die 0. Und dann wird dieses Ding erhöht. Das Interessante ist jetzt, wenn ich mich hier danach im Code frage, also was ist der Wert von x, was ist das hier, ist das in beiden Fällen 1. Nur hier in dem Teil unterscheidet sich das. Ist auch eine schöne Sache, mit der man interessante Fehler bauen kann, mit denen man dann viel Spaß hat, die wieder zu finden. Das idiomatische Ding ist meiner Meinung nach der Postfix-Operator. Also gerade auch die Loop hätte ich eigentlich eher mit I++ geschrieben. Macht jetzt hier keinen Unterschied. Kann in manchen Fällen weird sein. Also wenn ihr mal crazy C-Code sehen wollt, googelt mal den Obfuscated C-Code Contest. Ja, da raucht einem der Kopf. Also da versteht man wirklich gar nicht mehr, was abgeht. Okay, soweit so gut. Ja, wenn ihr Interesse daran habt, lasst es mal laufen, kompiliert es mal. Ist aber, glaube ich, wenn man schon mal was programmiert hat, jetzt nicht so sonderlich surprising. Man kann in C unterscheiden zwischen einer Funktionsdefinition und einer Funktionsdeklaration. Das ist ähnlich wie bei den Variablen vorhin. Macht dahingehend Sinn, dass in C eine Funktion eigentlich auch nur ein Pointer auf einen Codebereich ist. Und der, also wenn wir uns später dann damit beschäftigen, wie größere C-Projekte zusammengebaut werden mit einem Linker, dann ist es manchmal ausreichend, wenn ich in meinem Code weiß, okay, ich habe hier eine Funktion, die gibt mir ein Int zurück und die nimmt zwei Integers als Argument. Aber was diese Funktion tut oder wo die implementiert ist, ist mir gerade noch egal und ich kann soweit weiter kompilieren und das dann später reinlinken. Also die eigentliche Implementierung erfolgt dann später. Das Standardding, was man oft sieht, ist einfach, dass beides an derselben Stelle erfolgt. Wenn ich das hier nicht habe, und das ist auch der Fall, wenn ihr Library-Funktionen verwendet, dann ist es nur eine Deklaration. Also in diesen C-Header-Files werdet ihr nie irgendwas finden, was beschreibt, wie so eine Funktion tatsächlich funktioniert, sondern da steht halt das hier drin und der Linker zieht das dann hinterher aus einer vorkompilierten, aus einem Object-File und pastet das einfach in der Link-Table dann zusammen. Ja, also ihr könnt Funktionen lediglich deklarieren, bevor ihr sie benutzt. Wenn ihr sie dann tatsächlich ausführen wollt, müsst ihr mit dem Linker halt die wirkliche Definition dann irgendwie noch reinmappen, sonst funktioniert das nicht. Ja, gibt es Fragen dazu? Ja, die müssen, ich weiß nicht, ob die neueren C-Standards das immer noch fordern, also die älteren erfordern zumindest eine Deklaration, aber keine Definition. Also es würde auch reichen, wenn du hier einfach nur in Power und die Argumente dahinter schreibst und den Teil in der Klammer weglässt und das mit einem Semikolon, so wie hier unten, beendest und dann die eigentliche Definition drunter schreibst oder in eine andere Datei. Das wäre auf jeden Fall okay. Kann sein, dass es in den neueren C-Standards auch anders geht. Ich bin mir nicht sicher. Aber ja, wenn man auf älteren Plattformen noch irgendwas kompilieren möchte, ist das auf jeden Fall der kompatible Weg. Brauchen wir aber, glaube ich, erst später mal. Nur, dass ihr das mal gesehen habt. Call by value, call by reference. In C ist es so, dass Argumente von Funktionen auf den Stack gepusht werden. Das kennt man im Infostudium auch so konzeptionell. Ja, okay, in C passiert das jetzt wirklich. Es ist auch irgendwie Hardware-supported. Und die Variablen, die jetzt auf dem Stack liegen, die sind halt valide für die Laufzeit dieser Funktion. Sprich, wenn ihr ein Argument habt, ein X, und ihr ruft eine Funktion auf mit diesem X, Integer-Datentyp, wird der auf den Stack kopiert, aus der aufrufenden Funktion wirklich tatsächlich byteweise dahin gelegt. Dann gibt es den Function-Call, ihr könnt mit dem X irgendwas machen, aber das beeinflusst den Wert der Variable aus der aufrufenden Funktion nicht. Das ist getrennt. Wenn ihr das haben wollt, müsst ihr das indirekt über Pointer machen. Also das ist dann Call by Reference, das kennt man aus Java auch. Und ihr könnt eine Adresse von einem Datentyp mitgeben. Also ihr könnt einen Pointer, das ist literally ein Verweis auf einen Speicherbereich im RAM, an eine Funktion mitgeben, die ihr aufruft. Und über diesen Verweis, über diesen Pointer, kann die Funktion dann Daten manipulieren, die nicht auf ihrem eigenen Stack liegen. Das kann der Stack der aufrufenden Funktion sein oder einer höherleveligen aufrufenden Funktion, die irgendwo weiter unten auf dem Stack liegt. Das kann aber auch ein Verweis auf einen anderen Speicherbereich sein, auf den Heap zum Beispiel. Der Stack ist nämlich gar nicht so groß. Ich glaube, Standard bei Linux ist irgendwie sowas wie 4 Megabyte, da passt nichts rein. Also kein JPEG-Build passt heute mehr in den Stack, wenn es ein großes ist. Daten, die halt darüber hinaus benötigt werden, die nicht auf den Stack passen, also nicht klein genug sind, um in diese Management-Struktur eines Stacks zu passen, die werden auf den Heap gelegt. Und dann hat man zwangsläufig immer einen Pointer, der halt auf diesen Speicherbereich verweist und den kann man dann bequem zwischen Funktionen hin und her schieben und darauf zugreifen. Pointer sind so ein eigenes Ding, was ein bisschen C-specific ist. Dazu werden wir uns noch mit Übungsaufgaben quälen. Ja, ist auch so einer der größten Bug-Faktoren in C. Man kann mit Pointern rechnen. Also man kann Offsets von Pointern auf beliebigen Datenstrukturen zumindest mal bequem addieren, um in Arrays oder in multidimensionalen Arrays schnell rumzuspringen. Aber man kann damit auch fürchterlichen Unsinn bauen und dann springt man halt irgendwie in die Mitte von Integers und hat einen verschobenen Pointer auf einen Datentyp, der überhaupt keinen Sinn ergibt. Klassische C-Annahme, passt auf, was ihr da macht. Sonst gibt's Bugs. So. Ihr hattet noch gar keine Arrays. Okay, Arrays, ja, hattet ihr in Java, vielleicht noch nicht in C. Sieht simpel aus. Also die Standard-Sache ist, dass man halt eckige Klammern benutzt und eine Größe von dem Ding angibt. Und dann kann man da Sachen reinschreiben. Es gibt so eine Shortcut-Initialisierung mit geschweiften Klammern. Da muss man die Größe nicht mal angeben. Also wenn hier irgendwie zur Compile-Zeit feststeht, wie viele Elemente da reinpassen sollen, dann ist es egal, dann könntet ihr hier die zwei weglassen. Wenn ihr das größer initialisiert, also hier steht jetzt 8, sind aber nur zwei Elemente angegeben, dann ist der Compiler sogar so nett und schreibt euch da Nullen rein. Wenn ihr das nicht initialisiert und leer lasst, so wie hier oben, dann ist das uninitialized. Dann steht da irgendwie random garbage drin, über die ihr keine Assumption machen könnt. Und ist halt das, was whatever da vorher im Speicher lag. Ja, hier unten steht, ihr könnt eine For-Loop benutzen, um größere Arrays zu initialisieren. Da müssten wir erstmal wissen, wo man größere Arrays herkriegt. Da gibt es also die Funktionen, die euch das auf dem Heap organisieren und da Speicherbereiche zuordnen können, die kommen später. Bitte benutzt nicht die For-Loop, benutzt Memset. Damit kann man einfach einen Speicherbereich angeben und sagen, okay, Pointer hier auf diesen Speicherbereich, so lang, bumm, schreibt da diesen Wert rein und dann ist das alles ein konstanter Wert, meistens 0. Ist auch gut, um Speicherbereiche zu löschen, wenn man irgendwie Dinge im RAM hat, die vielleicht nicht später von anderen Funktionen oder anderen Programmen random gefunden werden sollen. Irgendwelche kryptografischen Keys, dann ist es gut, wenn man, nachdem man fertig ist mit der Verwendung von solchen sensiblen Daten, einmal Memset drüber laufen lässt und den RAM überschreibt. Man kann Arrays auch multidimensional bauen in C. Sieht quasi genauso aus wie in Java. Ist eine Schachtelung von solchen Strukturen. Man kann, ja, steht auch hier, die äußere Größe kann man weglassen bei der Definition. Und dieses Ding wird dann in Row-Order im Speicher abgelegt. Also man kriegt dann einfach quasi den Inhalt von diesem Ding und direkt konsekutiv danach im Inhalt im Speicher das hier danach abgelegt und kann sich dann mit Pointern darüber bewegen und darauf zugreifen. Auch hier gilt, Elemente, die nicht angegeben werden, wie da, die werden auf Nullen initialisiert. Und hier ist es jetzt deshalb auch wichtig, dass ich angebe, wie groß dieses innere Ding ist, damit er weiß, auf was er das da auffüllen soll. Das Äußere wird jetzt einfach assumed. Nächstes kleines Programmier-Example. Wieder mal Dinge zählen. Okay, reden wir über den Code. Also am Anfang haben wir ein Include-Statement. Und dann eine Reihe von Integern. Das letzte ist ein Array mit 10 Elementen. Und wir initialisieren sowohl die Number der Whitespaces als auch der anderen Characters auf 0. Und jetzt gibt es hier eine schrecklich formatierte Loop. Der C-Konvention entsprechend mit striktem Kleinergleich plus plus, also dieses Ding hier wird 10 Mal ausgeführt und setzt das, was in N-Digit drin steht, an der jeweiligen Stelle auf 0. Jetzt gibt es eine While-Loop. Oh, das wird interessant. Da muss man sich überlegen, okay, die While-Loop hat keine geschweiften Klammern. Jetzt kommt hier ein If-Statement. Das If-Statement hat ein Else-Statement, da ist nochmal ein If-Statement drin. Das ist ja herrlich formatiert. Also wenn wir einen Charakter-Vergleich machen gegenüber dem Charakter 0 und kleiner gleich dem Charakter 9, das ist eine interessante Eigenheit von dem ASCII-Charakter-Satz, also das sind Zahlen und ich kann darauf einfach Vergleiche machen. Ich kriege hier den Integer aus GetCharacter zurück und wenn das in die Range fällt, die zwischen 0 und 9 ist, dann habe ich eine Zahl und kann halt das Array an dieser Stelle, also C minus den 0. Charakter, gibt mir dann ein Offset relativ zu 0, was halt die Anzahl der Occurrences von dieser Zahl zählt. Also das kann ich dann erhöhen hier mit dem Plus-Plus. Das ist schon ein bisschen verschachtelt. Da muss man sich jetzt überlegen, okay, wie groß ist C? Keine Ahnung, wo 0 im ASCII-Charakter-Satz liegt. Aber wenn ich die 0 davon abziehe, von C, dann kriege ich was relativ zum zur richtigen Null ist und was einen sinnvollen Verweis in meinem Array anstellt, und das erhöhe ich. Wenn wir keine Zahl gelesen haben, sondern wenn GetCharacter uns hier was anderes zurückgegeben hat, dann können wir mal checken, ob das Whitespace ist. Und Whitespace ist in diesem Fall entweder Leerzeichen, Newline oder ein Tab-Character mit Oder-Verknüpfung. Dann zähle ich das als Whitespace. Und wenn das auch nicht zugetroffen hat, dann jetzt die letzte Else, der letzte Else-Branch, dann zähle ich das als anderen Charakter. Und am Ende dann ein Printf. Okay, das hier gibt mir einfach nur eine Line, in der Digits steht. Das ist ja echt traumhaft formatiert. Und eine For-Loop, die macht nur das, was bis hier geht. Die printet einmal die Anzahl der Digits, die wir gelesen haben in dem Array. Also ich zähle in einem 10-elementigen Array die Anzahl der Occurrences, wie oft diese Zahl in der Eingabe vorgekommen ist, und gebe das dann hinterher aus. Und dann noch eine Line mit Whitespace und den anderen Characters. Coding conventions make your life only harder once. Ja, okay, das war also Absicht, dass das so aussieht. Ugly code sucks every time you read it. Ja, danke schön dafür. Oh, ja, hier ist sogar der Verweis auf den Obfuscated C-Contest. Also guckt euch das mal an, das ist wirklich interessant, das mal so zu sehen. Auch wenn man wahrscheinlich nicht viel daraus lernt. Ja, auf der Slide wäre es irgendwie schöner gewesen. Sollen wir nochmal drüber gehen, oder ist in der Struktur jetzt die Ausführung klar? Es ist jetzt auch nicht so magic. Zählen Charakter, zählen Whitespace, zählen andere Charakter. Ja. Schaut es euch an, kriegt ihr hin, lasst es mal laufen. Okay, jetzt geht hier der Kampf um die C-Standards weiter. Es gibt noch einen C90-Standard, der offenbar nur Constant Expressions in Array Dimensions erlaubt hat. Also wenn zur Compile-Zeit feststand, wie groß ein Array sein soll. Und später konnte man dann auch Variable-Length-Arrays machen. Das ist tatsächlich ein großes Improvement. Also wenn ihr eine Funktion schreiben wollt, die sowas hier tut, die liest einen Character und initialisiert diesen Integer-Array dann auf die Größe von dem, was hier rauskam. Ist schon nicer. Man kann das in C90 natürlich auch bauen, allerdings dann nicht so in der Form auf dem Stack, sondern dann braucht man halt eine Funktion, die einem dynamisch auf dem Heap malloc, oder man kann es auch auf dem Stack machen mit allocker, die einem da dynamisch Speicher sichert, aber das ist irgendwie bequem. Wirklich gesehen habe ich das allerdings außerhalb dieser Slide noch nie in der Praxis. Ist einfach nicht conventional, die Leute sticken irgendwie zu dem alten Standard, weil das alle C-Programmierer wahrscheinlich mittlerweile alte Leute sind. Spaß. Ja, wie übergibt man Arrays an Funktionen? Ich habe euch vorhin erzählt, dass in C alles Call-by-Value ist. Und Arrays können wir übergeben, indem wir eine Reference darauf mitgeben. Es ist so ein bisschen tricky zu unterscheiden zwischen dem Inhalt des Arrays und dem Pointer, weil das in C gleich aussieht und man muss sich Gedanken darüber machen, ob man gerade auf ein Element darauf zugreift oder ob man einen Pointer auf den Speicherbereich hat, der dieses ganze Array repräsentiert. Das ist deswegen tricky, weil der Offset, wenn man mit den Pointern rechnet, ein anderer ist. Jetzt geht langsam die Zeit aus. Also, was macht das hier? Wir müssen nur ein Element angeben, oder wir müssen auch gar kein Element angeben. Wenn wir es nicht tun, wird das hier auf 0 initialisiert. Das heißt, wir kriegen hier ein Array, was 5 Nullen enthält. Und wir haben eine Funktion, die heißt z, die nimmt hier ein Array. Das ist schon shady Notation. Also da gab es einen Rant von Linus Torvalds, wo er sich genau darüber aufregt, dass einer von den Linux-Kernel-Maintainern das da geschrieben hat. Das ist auch nur noch in C drin aus historischen Gründen, weil das jemand mal für gut befunden hat. Aber eigentlich sollte das hier ein Pointer sein. Also der Array-Datentyp als Argument in C existiert so eigentlich nicht. Das erweckt den Eindruck, als wäre das eine Kopie, aber es ist eigentlich nur eine Referenz auf den Anfang von diesem Ding. Merkt euch das. Ja, und zwar Integers, und dann wird hier an der Stelle was zugewiesen. Also diese eckigen Klammern machen eine Dereferenz von dem Pointer an der Stelle i. Das ist nur sugar-coated Notation für eine Dereferenz, und weisen dann da was zu. Ja, jetzt können wir uns angucken, was das hier macht. Also wir setzen das zweite Element auf 23 und das nullte Element auf 42 und geben dann alles aus. Pretty much, was man erwarten würde. Also wir kriegen hier eine 42, der Rest ist 0 und die 23. Ja, klassischer Fall von in C muss man wissen, was man tut, sonst fällt man auf die Nase. Okay, gibt es Fragen dazu? Ist jetzt ein bisschen dumm, dass dieses Beispiel so früh dran ist, bevor wir über Pointer geredet haben. Wird dann später noch klarer, wie das genau aussieht und was diese Bracket Notation eigentlich tut. Ja? Nee, gäbe es nicht. Also es würde genau den gleichen Speicherbereich verändern, nämlich den hier. Das ist ein Ding, das liegt auf dem Stack von der Main-Funktion. Also das sind 5 konsekutive Ints. Und das hier greift auf den Speicherbereich zu. Deswegen kommt dann dahin halt das raus. Also das verändert den Stack der Main-Funktion von dem Stack der Set-Funktion, die auf einem, also eine Stufe höher liegt, von da aus. Aber was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben einen Array-Zugriff in der Funktion gemacht. Das ist der Unterschied. Also, ja, seid vorsichtig damit. Überlegt euch, was ihr mit diesen Pointern und Arrays in C tut. Sonst gibt es gefährliche Bugs. Okay, dann sind wir fertig für heute.